Ganz kurz zum Titel, genau, der hat sich doch nochmal geändert. Die Studie gibt es seit 2002, also nunmehr knapp 20 Jahren, wird die rausgebracht von Oliver Decker und Elmar Brehler. Die ist vorher Mittestudien, das kennen vielleicht einige. Und seit 2018 sind es die Autoritarismusstudien, was vielleicht ein nicht so gängiger Begriff ist. Ich werde den deswegen jetzt nochmal ganz kurz erläutern oder was ist eigentlich der Hintergrund, an den wir anschließen. Das ist einmal für uns ganz klar ein zentraler Bezugspunkt, die Studien zum autoritären Charakter. Daran haben mitgearbeitet primär Adorno, Else Frenke-Brunswick, die unsere Namensgeberin ist von dem Institut, von dem ich komme, Sanford und Levinson. Da fanden zentrale Vorarbeiten statt in den 1920er Jahren am Institut für Sozialforschung in Frankfurt und dann eine Weiterarbeit im amerikanischen Exil in den 30er und 40er Jahren. Und da ganz stark unter dem Eindruck deutscher Faschismus, Nationalsozialismus und hier mit der Analyse, dass der Faschismus eine kleine bürgerliche Massenbewegung ist und dass sich im amerikanischen Exil die Frage gestellt wurde, wäre sowas auch denkbar, also gibt es in der US-amerikanischen Bevölkerung auch ein Potenzial, dass es da Anhänger gibt für so eine Form von Massenbewegung. Das heißt, es geht hier, und das ist hier auch nochmal aufgelistet, um das potenziell faschistische Individuum, also um Menschen, die sehr anfällig sind für antidemokratische Propaganda. Oder für mehr, also, und da im Zusammenhang natürlich auch Leute, die nicht dafür anfällig sind. Also was sind die Gründe für diese Anfälligkeit? Zentrale These dabei war, dass die Empfänglichkeit für Faschismus und faschistische Propaganda weniger damit zusammenhängt, was die Leute tatsächlich über soziale, politische, welche Vorstellungen die haben, sondern eher mit psychischen Bedürfnissen zusammenhängt. Und dass diese Bedürfnisse Ausdruck sind von einer autoritätsgebundenen Charakterstruktur. Wie kommt es zu dieser Charakterstruktur? Maßgeblich durch Sozialisationsbedingungen in der Familie und in der Kultur. Und damals noch so patriarchale Kleinfamilie, das ist ja jetzt nicht mehr das Modell, was am präsentesten ist oder so, aber genau das wäre so ein Hinweis oder was wir auch gucken, wie sind aktuell die Sozialisationsbedingungen, wie wachsen Leute auf, in welcher Kultur leben wir eigentlich, in welcher Gesellschaft. Eine zentrale andere These war, und damals war primär der Antisemitismus die entscheidende Form der Menschenfeindschaft, die analysiert wurde, dass das nicht zu betrachten ist als ein isoliertes Phänomen, also oft tritt nicht eine Menschenfeindschaft alleine auf, sondern es ist oftmals Teil von einem breiteren System. Und dafür diente dann das Konzept des Autoritarismus, um das fassen zu können. Was hält das eigentlich zusammen, diese unterschiedlichen Formen? Und ich gehe da später aber nochmal drauf ein, weil wir Autoritarismus in der Studie auch extra erheben. Genau, komme ich aber jetzt ganz kurz zur Stichprobe, Methode und Messung. Was machen wir da eigentlich, was haben wir gemacht? Das ist die 11. Erhebung im letzten Jahr gewesen. Erhebungszeitraum war März bis Mai, also tatsächlich genau ungefähr von einem Jahr. Das kann man sich dann vielleicht auch so diesen gesellschaftlichen Hintergrund nochmal abrufen, wenn man jetzt die Ergebnisse sieht. Repräsentativ, Bevölkerung in Deutschland wurde da befragt, 2522 Personen mit einem deutschen Überhang in Westdeutschland. Was vielleicht dazu noch zu sagen ist, wie findet diese Erhebung statt? Die hat, also es gibt ein Zufallsprinzip, nachdem Haushalte ausgewählt werden, die befragt werden und über einen Schwedenschlüssel wird dann nochmal eine Person aus diesem Haushalt ausgesucht und da kommt eine Interviewerin, ein Interviewer vor Ort in diesen Haushalt und es gibt ein soziodemografisches Interview am Anfang und dann wird den Leuten noch ein Fragebogen vorgelegt, den sie selbstständig beantworten und da ist die Interviewerin nur für Rückfragen noch da, was so ein bisschen die Erfahrung ist, dass Leute da einfach auch tabuisierte Vorstellungen offener berichten als zum Beispiel bei einem Telefoninterview, wo man das ja dann in dem Moment der Person mitteilen muss. Deswegen hat sich das als ganz günstig herausgestellt. Um jetzt, ich stelle gleich die Rechtsextremen, die Zustimmungswerte zu den rechtsextremen Einstellungen vor, um sich das ein bisschen besser verdeutlichen zu können, wie das aussieht. Die Leute kriegen einen Fragebogen mit unterschiedlichen Items, mit unterschiedlichen Aussagen und dann diese Aufforderung, wie sie hier steht, kreuzen Sie bitte an, ob Sie dem zustimmen oder nicht. Und wir haben hier eine 5-stufige Skala, Antwortmöglichkeit und man sieht, es gibt 2 Werte für Ablehnung abgestuft und 3 Werte für Zustimmung. Und hier ist vielleicht besonders interessant diese Kategorie 3, die latente Zustimmung, weil darüber werde ich jetzt gleich ganz viel reden oder das immer mit nennen und auch mit zeigen. Und da würden wir sagen, da schließen wir auch an die Studien zum autoritären Charakter, das drückt die Potenzialität aus. Weil diese Kategorie erlaubt Leuten zu sagen, na ja, ich muss mich nicht eindeutig positionieren, auch vielleicht im Sinne von sozialer Erwünschtheit, aber ich sage ja schon, dass ich auch in Teilen rechtsextremen Aussagen zustimme oder dem, was wir jetzt gleich sehen werden. Das ist die, was wir dann als Latenz bezeichnen. Vielleicht auch so als Mobilisierungspotenzial zu denken. Und damit beginne ich jetzt mit den rechtsextremen Aussagen, auch deswegen, weil das der Kern der Autoritarismusstudie ist. Das ist seit Beginn dabei. Und um das, was jetzt gleich kommt, vielleicht nochmal ein bisschen besser einordnen zu können, habe ich nochmal die Definition mitgebracht, die der Messung zugrunde liegt, weil hier auch die einzelnen Dimensionen abgebildet sind, die wir uns gleich einzeln anschauen werden. Ich lese das nochmal vor. Rechtsextremismus ist ein Einstellungsmuster, dessen verbindendes Kennzeichen Ungleichwertigkeitsvorstellungen darstellen. Diese äußern sich im politischen Bereich in der Affinität zur diktatorischen Regierungsform, chauvinistischen Einstellungen und einer Verharmlosung bzw. Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Im sozialen Bereich sind sie gekennzeichnet durch antisemitische, fremdenfeindliche und sozialdarwinistische Einstellungen. Soweit erstmal. Uns ist dabei vollkommen klar, dass der Begriff des Rechtsextremismus auch nicht so einfach ist und sowohl politisch als auch gesellschaftlich nicht widerspruchsfrei zu haben ist. Wir benutzen ihn dennoch, weil wir sagen würden, dass er präziser als andere Begriffe antidemokratische Phänomene zu beschreiben vermag. Aber das ist, war von Anfang an, deswegen hießen die Studien auch vorher Mitte-Studien, wichtig zu sagen, es sind nicht die extremistischen Ränder, von denen die Gefahr ausgeht, sondern antidemokratische Potenziale erwachsen aus der Mitte der Gesellschaft. Also wären falsche Vorstellungen zu sagen, das passiert nur in irgendwelchen Randgruppen. Dann kommen wir jetzt zu diesen einzelnen Dimensionen und den Ergebnissen. Die erste Dimension, das ist die Diktaturbefürwortung. Da geht es vorrangig um nationale Interessen, um eine autoritäre Gesellschaftsordnung, um einen Führer, der gewünscht wird, der mit starker Hand regiert und um eine Volksgemeinschaft. Das heißt, wir haben hier schon begrifflich einen ganz klaren Bezug zum NS und insbesondere, das habe ich hier auch so rot umrandet, dieser Bezug zur Volksgemeinschaft, eine Vorstellung, dass es so ein konfliktfreies, homogenes Volk gibt, dessen Interesse nicht ausgehandelt werden muss, sondern einfach nur erkannt werden muss durch eine Person oder Partei. Was sehen wir hier? Die hellblauen Balken, das ist die manifeste Zustimmung. Die liegt hier bei diesem Item, bei der Aussage zur Volksgemeinschaft, ja so um die 15 oder 14,5%. Immerhin, oder also es ist nicht wenig. Wenn wir aber uns noch diese dunkelblauen Balken ansehen, oder dunkler gehalten, dann haben wir noch die latente Zustimmung. Also die Leute sagen, teils, würde ich sagen, das stimmt. Dem stimme ich zu. Und dann kommen wir schon auf einen relativ hohen Wert tatsächlich in Bezug auf die Volksgemeinschaft. Und hier sehen wir ein bisschen einen Überhang tatsächlich oder nochmal höhere Werte für Westdeutschland an der Stelle. Die zweite Dimension, der ist der Chauvinismus. Chauvinismus meint die Auf- und Überbewertung der Eigengruppe. Da haben wir auch wieder insgesamt drei Aussagen. Und wir sehen hier höhere Werte als eben gerade, also so um die 30% manifeste Zustimmung zu diesem ersten Item. Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Wenn wir doch die Latenz mit oben raufziehen, dann sehen wir tatsächlich, dass es ein weit verbreiteter Wunsch ist nach Stärke, nach nationaler Stärke und Einheit. Dann ist das nächste die Verharmlosung des Nationalsozialismus. Das ist vielleicht zu erwarten. Wir haben hier insgesamt geringe Zustimmungswerte. Das hat auch dann mit einer sozialen Norm zu tun. Es ist NS-Bezüge in der Form sind eher tabuisiert. Gleichzeitig sehen wir hier, wenn wir wieder eine relativ hohe Latenz und das umkreiste Item, was ich hier habe, der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten, immerhin 5,2%, dann nochmal mit einer Latenz. Und wir haben hier auch wieder höhere Werte in Westdeutschland als in Ostdeutschland. Dann sind wir beim Antisemitismus und das ist, muss man an der Stelle sagen, das sind die Abfragen, die hier passieren in dem Fragebogen, da geht es um den traditionellen Antisemitismus. Wir haben auch noch Fragebögen zum Schuldabwehr-Antisemitismus und zum israelbezogenen Antisemitismus. Und da zeigen die Erhebungen immer wieder, dass da die Werte deutlich höher ausfallen, weil es eher eine Umwegkommunikation ermöglicht. Aber hier auch zum tradierten Antisemitismus Zustimmungswerte um die 7%. Wenn wir noch die Latenz dazu nehmen, sind wir bei 30%. Und das zeigt sich auch so über den Zeitverlauf hinweg. Hier sind die Werte im Osten meistens etwas höher. Dann sind wir bei der Ausländerfeindlichkeit. Da muss man vielleicht vorweg sagen, es gibt oft Kritik daran, dass das hier Ausländerfeindlichkeit heißt, dass wir diesen Begriff benutzen. Das hängt tatsächlich damit zusammen, dass wir sagen, diese begriffliche Konstruktion zeigt schon auf, um was es hier geht. Also, dass das vermeintlich andere zum Ausländer gemacht wird und dass rein, wenn man den Begriff benutzt, man schon eine Aggression äußern kann. Deswegen haben wir den sozusagen, also behalten wir den mit drin. Das sieht man hier dann auch an den Formulierungen in den Items. Hätten wir hier das erste mit den höchsten Zustimmungswerten, und das muss man sich jetzt mal angucken, vor allen Dingen in Ostdeutschland, und das ist auch nochmal gestiegen. Manifeste Zustimmung bei 50%. Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Das ist enorm und besorgniserregend. Können wir also so auch, was vielleicht so Unterschiede Ost-West und Schwanken und so anbelangt, auch nochmal drüber reden. Genau, aber das zeigt sich, das ist so eine sehr erschreckende Erkenntnis aus der letzten, im letzten Jahr herausgekommenen Studie.